Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Und heute habe ich wieder einen spannenden Gast dabei mit einem, Fonds, der tatsächlich sehr outperformt und dem Manager dahinter oder einem der beiden Manager, und zwar Roger Peters. Willkommen im Podcast.
Hallo Tim, grüß dich.
Ja, ich freue mich, dass du da bist, denn die DWS hat natürlich viele Fonds, viele davon schlagen den Markt nicht. Ihr beweist das Gegenteil, dass das auch geht. Und vielleicht magst du kurz ein, zwei einleitende Worte über dich sagen und vielleicht auch zu dem Fonds, den ihr managt, oder mittlerweile managt ihr ja sogar zwei, wenn ich das richtig mitbekommen habe, und einfach damit die Leute so dich ein bisschen besser kennenlernen können.
Ja, gerne. Also ich versuche mal ein bisschen die Themenkomplexe abzuarbeiten, ohne jetzt ins endlose Schwallen zu kommen. Also mein Name ist Roger Peters, genau das hast du gesagt. Ich bin 48 Jahre alt und hauptberuflich am Kapitalmarkt tätig. Ich bin in der Investmentboutique PFP Advisory, Geschäftsführerin Gesellschafter mit meinem Kompagnon und Co-Geschäftsführer Christoph Frank, der jetzt heute nicht zugegen ist, von dem ich aber alle Hörer gern grüßen darf. Und wir beide, wir steuern, das hast du richtig recherchiert, zwei Investmentfonds auf der Aktienseite, die ausschließlich in deutsche Unternehmen investieren. Also wir sind sehr fokussiert in unserer Tätigkeit. Der eine Fonds ist noch relativ neu, der ist über die KVG Aktion aufgelegt, und der andere, der ist schon jetzt fast 16 Jahre am Markt, der ist über die KVG DWS platziert, und vielleicht mal in der Schnelle, was wir so machen.
Sehr cool. Ja, der erste Fonds, den ihr gestartet habt, der ist ja auch so ein bisschen aus einer interessanten Geschichte entstanden, denn du warst seinerzeit leitender Redakteur oder zumindest von dem Informationsdienst Plato unterwegs. Deswegen ist das wahrscheinlich auch immer noch im Namen des Fonds drin. Und dann seid ihr quasi aus dieser Redaktion rausgegangen und habt dann mit der Deutschen Bank dann den Fonds gegründet. Vielleicht magst du da so ein bisschen Hintergrundinformationen geben, wie das quasi dazu gekommen ist.
Ja, also das ist schon gut recherchiert. Tatsächlich hat es sich in etwa so zugetragen. Also ich habe 2006 zu dem relevanten Zeitraum, wie du schon sagst, die Redaktion von, also eine Börsenredaktion geleitet hier in Frankfurt vom Informationsdienst Plato, und hatte in der Gelegenheit auch mit einem damals Verantwortlichen aus dem Zertifikatebereich der Deutschen Bank in sehr engen Kontakt, der angeregt hatte, relativ spontan in einem Mittagessen, ob wir nicht gemeinsam ein investierbares Produkt aufsetzen können und wollen. Da hat man die Idee ein bisschen vertieft und überlegt, was so technisch geht und wie das umsetzbar ist. Und das war ein Grundprinzip dann schon entstanden. Und dann ging im Mai 2006 das Produkt dann live. Also es ist von der Konstruktion her von Anfang an ein Investmentfonds gewesen. Er war allerdings zu Beginn nur für institutionelle Investoren direkt investierbar. Die Möglichkeit für Privatanleger ging halt gespiegelt über ein Zertifikat, was eben genau aus dieser Abteilung des Bekannten heraus verantwortet wurde. Und seitdem ging der Fonds an den Start. Und seit September 2007 ist das Ganze dann auch direkt investierbar für Privatanleger. Deswegen ist auch, sag mal, die Privatanlegertranche, wenn man sich ganz langlaufende Charts anguckt, beginnt die erst im September 2007 und nicht im Mai 2006, wie bei der anderen ältesten Tranche. Und dann hat in der damaligen Zeit auch mein damaliger Kollege Christoph Frank mit mir das Ganze betrieben und hat das auch eine Zeit lang dann auch ganz alleine gemacht, weil ich habe dann selber ein paar Jahre lang andere berufliche Wege eingeschlagen. Ich habe seinerzeit eine Aktienanalysegesellschaft auch mit Schwerpunkt auf den deutschen Markt gegründet und als Alleinvorstand geführt, die auch ist immer ein relativ großes Team dann in der Spitze hatte mit bis zu 20 Mitarbeitern, und hat das Ganze dann allerdings dann wiederum, nachdem das in einen, sag mal, französischen Bankkonzern hineingemerged wurde, wieder ad acta gelegt, und habe dann 2016 gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Christoph und mit dem Inhaber des früheren Verlages das Vehikel PFP Advisory gegründet. Und ja, seitdem läuft die Vorberatung in diesem Vehikel und wie gesagt, Christoph hat das zwischendurch durchgehend gemacht, bei mir gab es die eine Unterbrechung, aber ansonsten war außer uns beiden seit der Gründung halt auch niemand hier tätig und deswegen sind wir auch sehr froh, dass wir auch ein Produkt vorzeigen können, wo man die gewählte Strategie sehr langfristig und sehr kontinuierlich aufzeigen kann, weil halt in 16 Jahren an den Märkten sehr, sehr viel passiert, es gab halt sehr viele Aufs, aber logischerweise auch sehr dramatische Ups. Und somit kann man nach außen relativ gutes Bild reflektieren, sag mal, welche Risiken und welche Chancen der Fonds aufbietet.
Ja, da steigen wir auch gleich, würde ich sagen, nochmal im Detail ein. Vielleicht nochmal ganz zum Anfang gesprungen. Wie war das eigentlich? Wie bist du überhaupt zum Thema Investieren und Aktien gekommen? War das da durch deine journalistische Tätigkeit oder war das schon viel früher?
Ja, viel früher. Also ich bin du hast jetzt journalistische Tätigkeit, also ich bin von Haus aus Finanzanalyst, mein Partner ist genauso. Also wir kommen sehr von der Zahlenseite und haben uns auch schon früher als Studenten sehr mit der Materie beschäftigt und interessiert. Also meine ersten Berührungspunkte von der Börse, das war mutmaße ich mal jetzt schon deutlich vor deiner Zeit, das war schon Mitte der 90er Jahre. Seitdem hat es mich eigentlich auch erwischt und wie bei vielen Leuten, die Börse halt sehr intensiv und sehr leidenschaftlich betreiben, dann bleibt man auch dabei. Aber bei mir ist das mittlerweile ein solides Vierteljahrhundert. Ich habe den neuen Markt damals als große Spekulationsbrase auch von Anfang bis zum Ende sehr intensiv mit begleiten dürfen halt und habe auch aber immer den Fokus Deutschland nie ganz verlassen. Also ich habe von jeher einen besonderen Augenmerk auf den deutschen Aktienmarkt gehabt, weil meine verschiedenen Tätigkeiten, die ich hatte, immer dazu geführt hatten, dass ich extrem großen und intensiven Kontakt auch mit deutschen Firmenlenkern, mit deutschen Unternehmen hatte. Das zieht sich seit Jahrzehnten dann erst quasi durch, dass ich jedes Jahr sehr, sehr, sehr viel Gespräche habe in diesem Markt selber, in dem ich mich auch einigermaßen gut auskenne, denke ich, und Christoph genauso. Und so hat sich so mal ein Bild gefestigt. Aber das Interesse, das war ja deine ursprüngliche Frage, die ich jetzt ein bisschen ausgiebiger beantwortet habe, ist schon sehr früh aufgekommen. Ich glaube, das allererste Interesse, dass ich mal sagte, ich will was mit Börse machen, da war ich wahrscheinlich Teenager.
Okay, sehr cool. Ja, bist du dann nach dem Studium auch dann direkt bei diesem Börsenverlag dann eingestiegen oder diesen Börseninformationsdienst oder hast du
das davon noch die erste, was gemacht? Das war die erste Station nach dem Diplom, korrekt. Ich habe dann kurz danach noch eine Postgraduiertenausbildung gemacht bei der DVFA, im Berufsverband, wo ich auch schon seit 19 Jahren auch Mitglied jetzt bin und auch seit 4 Jahren mit im Vorstand sitze. Ich habe während des Studiums habe ich auch mal auch Börsenerfahrung gesammelt oder im Alltag. Da habe ich als Student gejobbt in einem Callcenter von einem Broking-Tochterunternehmen von einer Großbank. Das war eigentlich auch so der erste Mal, dass ich auch im Berufsleben sehr tatsächlich einen Umgang hatte. Gerade diese Zeit, die ich gerade eben mal gesagt habe, als am neuen Markt sehr, sehr, sehr intensiv auch, ich sag mal, ähnlich wie man das zu Corona-Zeiten gesehen hat, auch so eine Art Euphoriestimmung auch unter breiten Schichten der Gesellschaft aufgekommen sind, wo sehr viele Leute neue Emissionen zeichnen wollten und sowas. Da habe ich auch tatsächlich dann die ersten Berufserfahrungen da gesammelt in einer Fachabteilung, was mich auch durchaus begleitend geprägt hat.
Vielleicht für die Hörer, die die Abkürzung nicht kennen, vielleicht magst du kurz erklären, was die DVFA ist?
Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management. Also wir sind ein Berufsverband für, Financial Professionals, im Wesentlichen Anlagemanager und Aktienanalysten. Es ist ursprünglich als Aktienanalystenverband schon vor Jahrzehnten gegründet worden, aber als Schwerpunkt decken wir doch etwas breiter den Markt der Financial Professionals ab und das kann sich auch auf dvfa.org jeder mal in Ruhe angucken, der sich ein bisschen für das Berufsbild im Finanzsektor interessiert.
Sehr cool. Ja, dann steigen wir mal am besten jetzt in den Fonds ein und am besten da zuerst in die Strategie. Was ist eigentlich die Strategie, mit der ihr da unterwegs seid?
Ja, ich spreche mal für beide Fonds, das vielleicht mal kurz vorab, weil sowohl im PFP Advisory Aktien Mittelstand Premium, das ist der neuere Fonds, den wir jetzt nur kurz gestriffen haben, als auch den WBS Konzept Plato, also den schon lange am Markt befindlichen Fonds, haben wir im Prinzip eine sehr, sehr ähnliche Strategie. Das nimmt sich nicht viel, deswegen kann ich im Prinzip immer für beide Produkte sprechen, das wäre ich vorab gesagt. Ja, von der Art und Weise, wie wir vorgehen, ich nochmal die wichtigsten Parameter vielleicht vorab. Es ist definitiv ein Aktienmarktrisiko enthalten für jeden, der dort investiert ist. Also ein sogenannter Long-Only-Fonds, der immer im Prinzip, oder zwei Long-Only-Fonds, die immer zwischen 90% und 100% investiert sind, das heißt also voll im Markt drin sind. Das führt automatisch dann dazu in steigenden Märkten, dass man da tendenziell auch was Rückenwind hat, und in fallenden Märkten, dass die Voranteile auch tendenziell oder im Trend auch an Wert verlieren. Das sollte man vielleicht vorab schicken. Die Fokussierung ist ebenfalls sehr straight auf einen regionalen Sektor. Das hatte ich hier eingangs gesagt. Wir sind beides Deutschland-Experten und investieren ausschließlich in deutsche Aktien. Ich sag mal, wesentliche Ausnahme ist aber auch dann auf der kleineren Ebene, wenn man das Gesamtportfolio oder die Gesamtportfolien anguckt, sind Unternehmen, die faktisch deutsch sind, aber ihren rechtlichen Schwerpunkt irgendwo im Ausland haben, dann aber in deutschen Auswahlindizes enthalten sind. Das kommt immer mal wieder vor. Das ist aber eine Ausnahme, die man nicht so weit vertiefen sollte. Im Normalfall würde ich sagen, wir investieren in deutsche Unternehmen. Ergebnisoffen in alle Größenklassen, also ein klassischer All-Cap-Ansatz, wo man sich nicht auf große oder dezidiert auf kleine Unternehmen konzentriert, sondern wo wir sagen, wir wollen komplett den ganzen Markt grundsätzlich als Ziel nehmen und dann das nehmen, was uns am sinnvollsten erscheint. Wie kommen wir ans Sinnvollste? Das muss man auch hier nochmal eine deutliche Abgrenzung auch von anderen Anlagestrategien machen, ohne die jetzt jeweils werten zu wollen. Da auch nochmal vielleicht für die Hörer, die da nicht auch alle Denk- und Schulansätze kennen. Also es gibt beispielsweise top-down ausgerichtete Ansätze. Das ist dann so zu verstehen, dass man aus der Vogelperspektive kommt, dass man sich erstmal so ein großes makroökonomisches Bild macht, beispielsweise wie jetzt die Konjunktur steht, und dann daraus ableitet, welche Sektoren man beispielsweise jetzt investieren sollte, und dann erst im nächsten Schritt auswählt, welche Unternehmen dann zu diesem Ansatz passen. Das machen wir absolut nicht. Wir machen das genaue Gegenteil. Der Ansatz bei uns heißt Bottom-up, und das nehmen einige für sich in Anspruch. Bei uns ist es aber wirklich sehr akribisch durchgelebt, weil wir halt eben diesen regionalen Ansatz haben. Dafür nehmen wir uns auch in Anspruch, dass wir den kompletten deutschen Aktienmarkt screenen, quartalsweise. Darauf haben wir ein sehr ausgefeiltes quantitatives System, was mein Partner auch schon als Student entworfen hat im Grundsatz. Also auch schon seit über mehreren Jahrzehnten ausgereift ist. Dann können wir über eine Vielzahl von Parametern, die Qualität des Unternehmens bewerten, aber vor allen Dingen auch die Kennzahlen einsortieren können und auch die Bewertung der Aktie dann würdigen entsprechend. Die grundsätzliche Anzahl von 800 Aktien, die es ungefähr in Deutschland gibt, runterdampfen. Am Ende sind es dann meistens so 50 bis 100 Unternehmen in der Feinauswahl. Man muss sagen, von diesen 800 sind allerdings in der Regel 200 bis 300 sowieso kaum investierbar, weil extremst niedriger Handelbarkeit, beispielsweise Unternehmen, die nur sehr wenig frei umlaufende Stücke haben, sogenannten Free Float, oder auch Unternehmen, die gar nicht mehr operativ tätig sind, fallen dann ebenfalls weg, logischerweise. Oder auch ganz kleinkapitalisierte Unternehmen. Und von diesen 50 bis 100 Unternehmen, die grundsätzlich in Frage kommen, da machen wir dann halt das ganze Verfahren dann nochmal etwas intensiver und haben dann auch eine Benotung der einzelnen Unternehmen nach den verschiedensten Kategorien, das relativ vielfältig ist vom System, das sei vorweg gesagt, und machen ebenso, das hatte ich eingangs gesagt, eine sehr große Anzahl von kompletten Gesprächen mit den Unternehmen. Wir gehen sehr viel auf Konferenzen, wir besuchen Unternehmen, wir empfangen Unternehmen hier, wir nehmen an Capital Markets Days teil. Also wir legen auch sehr, sehr hohen Wert auf den Austausch selber. Also das ist auch eine Abgrenzung von Fonds, die rein quantitativ arbeiten. Wir denken, dass es schon einen Mehrwert bringt, auch dass wir uns das wirklich auch persönlich anschauen und auch mit den Gesellschaften austauschen. Gerade bei klein- bis mittelgroß kapitalisierten Gesellschaften, dann ist es auch meistens immer ein Austausch mit den Unternehmenslenkern. Das heißt, man kann auch wirklich ein Gefühl dafür entwickeln, wer ist denn da in der Verantwortung, wie handelt der denn in verschiedenen Situationen, was wir als sehr nutzwertig empfinden. Ja, und in der Konsequenz bleibt dann ein Rest ein Konzentrat von 35 bis 60 Unternehmen in dem etwas breiter gestreuten Fonds, in dem etwas enger gestreuten Fonds, da sind es eher so die 20 bis 30 Investments, die wir tätigen. Und die sind tendenziell eher was langfristiger ausgerichtet, was aber nicht heißt, dass wir es nicht kontinuierlich beobachten. Also da haben wir auch sehr feste Mechanismen. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, dass wir quartalsweise diese Screening-Verfahren durchführen. Wir haben alle zwei Wochen eine sehr intensive Besprechung, wo wir über das komplette Portfolio gehen. Ja, und dann sind wir, last but not least, wir beide halt auch weil wir halt auch irgendwo ein bisschen Aktien-Nerds sind, faktisch in einem täglichen Austausch, also nicht arbeitstäglich, sondern wirklich täglich. Meistens kommt das auch am Wochenende zu, dass wir uns mal schnell irgendwas zurufen oder zumailen oder anrufen, was uns da aufgefallen ist oder interessiert. Wir machen ja auch wirklich eher letztendlich unsere Leidenschaft zum Beruf. Das ist mal so im Schnelldurchlauf der Ansatz, wie wir vorgehen.
Da will ich direkt noch mal ein bisschen nachhaken in der Hinsicht, weil ja die beiden Konzepte für die Fonds schon sehr nah dran ist. Also ist der einzige Unterschied dann wirklich, dass der eine noch ein bisschen breiter gestreut ist und der andere leicht konzentrierter ist?
Nicht der einzige, aber ein wesentlicher Unterschied. Ein anderer Unterschied ist, dass wir in dem kleineren Fonds auch, also in dem PLP Advisory Aktien Mittelstand Premium, auch etwas mehr auf die Small- und Mid-Caps uns fokussieren. Das hat auch ganz einfache Bewandtnis, dass man in einem Vehikel, was nur ein Zehntel der Größe hat, auch wesentlich einfacher auch bei kleinen und mittelkapitalisierten Unternehmen auch tätig werden kann. Also jetzt, die Volumina sind in etwa Faktor 1 zu 10 auseinander und wenn man ja gewisse Vorstellungen hat, dass man beispielsweise in ein Unternehmen 1 oder 2 oder 3% des Fondsvolumens rein investieren möchte, seinem Ansatz nach, dann gibt es ja immer gewisse Größen, die an der Fondsgröße halt scheitern. Und diese Möglichkeit der investierbaren Unternehmen ist bei einem kleineren Vehikel auch wesentlich größer. So muss man sich das auch vorstellen von der Konstellation, wie das zustande gekommen ist. Wir haben ist aber im Austausch mit Investoren, die uns schon kennen und die das Konzept in dem alten Fonds gut fanden, eine Strategie oder eine Möglichkeit besprochen, wie man das Ganze nochmal ein bisschen stärker auf den Mittelstand fokussieren kann. Das sind so die wesentlichen Unterschiede. Also tatsächlich stärkerer Konzentrationsgrad auch in den einzelnen und Positionen dann halt, dass man da auch beispielsweise die 40%, die man maximal mit wenigen Unternehmen besetzen darf, nach UCITS-Regel auch eher ausschöpft und dann halt tatsächlich diese Fokussierung oder diese größere Offenheit gegenüber kleineren Unternehmen. Das ist vielleicht die bessere Formulierung, weil wenn auch ein DAX-Unternehmen uns ganz toll gefällt, dann ist das auch für beide Unternehmen absolut investierbar. Deswegen sind es auch im Grundsatz her schon auch jeweils All-Caps-Fonds, weil viele rein dezidierte Small- und Mid-Caps-Fonds schließen ja aus, dass sie DAX-Unternehmen investieren oder schließen aus, dass sie Unternehmen über 3 oder 5 oder 1 Milliarde, wie auch immer, investieren. Und so Einschränkungen machen wir alles nicht. Wir machen auch keine Brancheneinschränkungen. Wir wollen, wenn man schon regional einschränken, keine weiteren Einschränkungen mehr haben, wesentlicher Art, und haben da auch ein breites Spektrum. In der Konsequenz, jetzt argumentiere ich wieder an dem Konzept Plato, der halt schon was länger am Markt ist, führt es aber in der Regel dann doch zu einem relativ starken Exposure bei mittelgroßen Werten. Also gerade so SDAX, MDAX-Unternehmen oder auch knapp unterhalb der Indizes von der Kapitalisierung. Da haben wir, ich sag mal, rein statistisch in den vergangenen 16 Jahren doch am häufigsten das gefunden, was uns recht ist. Was aber nicht heißt, dass es immer so sein muss.
Das macht ihr ja anhand der Benotung, die du eben schon angesprochen hattest. Was sind da Kriterien, die ihr da an den Tag legt?
Ja, ich hatte es ja mal kurz im Nebensatz erwähnt. Es ist halt schon eine sehr breite Anzahl von Kriterien. Ich versuche es mal ein bisschen zu verdichten. Was uns halt wichtig ist, ist Wachstum. Was uns halt auch, und damit meinen wir auch nicht ein plötzliches Wachstum, beispielsweise wenn jetzt ein Unternehmen irgendwie in einer Krisensituation ist und dann einen Turnaround schafft, hat man ja sehr große und sehr dramatische Wachstumsraten. Darum geht es uns nicht. Uns geht es viel, viel mehr um kontinuierliches, wiederkehrendes Wachstum. Stetig ist da vielleicht der richtige Begriff. Wir legen auch Wert auf eine solide Bilanz. Also das sind ganz auch bekannte Parameter, dass die Verschuldungskoeffizienten nicht so hoch sind, dass die Eigenkapitalquote vernünftig ist, dass es auch ein ordentliches Cash-Unterlegung gibt. Wir investieren auch fast nur in profitable Unternehmen und die auch wirklich über die Jahre hinweg profitabel sind. Und profitabel meinen wir jetzt auch nicht irgendwelche bereinigten Kunstgewinne, sondern tatsächlich effektive Nettogewinne. Wir schauen aber auch auf die Bewertung. Das hatte ich eben am Eingangs auch gesagt, ist für uns auch ein wichtiger Parameter. Also wir versuchen den angemessen oder moderat bewertete Unternehmen zu investieren. Wir vermeiden jetzt mal die Begriffe günstig oder billig, weil das führt oft dazu, dass man auch in substanzschwache Unternehmen investiert. Also wenn man jetzt beispielsweise meine Kennzahl raus in meinem Kursbuchwert, da einfach dogmatisch die mit dem niedrigsten Kursbuchwertverhältnis, dann kommt man sehr, sehr häufig auf Unternehmen, die in strukturellen Problemen sind oder halt aus sehr intransparenten Branchen halt stammen, was vielleicht nicht so der Vorteil ist. Wir versuchen mehr so eine Mischform, also auch jetzt in der Justierung, ist das mehr ein Value-Fonds oder ist das mehr ein Growth-Fonds? Das sind ja so Parameter wie Fondsanleger und Fondsselektoren auch oft ticken. Da sind wir tatsächlich in einer Zwischenposition, also beispielsweise bei Morningstar werden wir auch in der Kategorie Blend einsortiert, also genau zwischen den beiden. Es gibt auch so einen anderen englischen Modebegriff, den hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört, so GARP, also Growth at Reasonable Price, also dass man versucht, man will Wachstum haben, aber das immer noch zu einem vernünftigen Preis. Das kommt eigentlich dem ganz gut nahe, was wir machen. Vielleicht noch abschließend sind noch zwei weitere Blöcke, mit denen wir ebenfalls arbeiten. Das eine ist dann schon eine Bewertung des Geschäftsmodells. Also wir wollen das Geschäft auch verstehen. Wir wollen auch sehen, dass da auch wirklich gewisse Markteintrittsbarrieren sind, dass da auch eine gewisse Preisfestsetzungsmechanismen sind, dass das Unternehmen auch sich behaupten kann und es auch überzeugend geführt ist. Und wir arbeiten auch durchaus was mit technischen Kennziffern. Also die technischen Kennziffern, die helfen jetzt nicht so stark in der Auswahl, dass ich die Rendite vielleicht damit noch weiter optimieren kann, aber sie bremsen zumindest ein bisschen das Risiko. Also jetzt mal ganz banal gesprochen, wenn eine Aktie halt alle Kennzahlen ganz toll sind und auch die Bewertung super ist, aber die in einem steigenden Aufwärtstrend an der Börse gegen den Markt immer weiter an Wert verliert, also ein sehr schwaches Momentum hat, dann sollte man sich das schon sehr kritisch anschauen. Übrigens auch umgekehrt, also in einem schwachen Markt, wenn da eine Aktie doch sehr auffallend fest ist, dann ist dann oft auch mehr, als man sieht und mehr, als der Markt weiß. Also damit arbeiten wir auch. Wir denken, das hilft auch, dass sich davon nicht zu verschließen. In der Summe, um die Frage zu beantworten, ist es halt, wie gesagt, ein sehr breites Spektrum. Also aber die wesentlichen Parameter sind sicherlich Qualität, Wachstum, Bewertung und auch Sicherheit in dem Sinne von, dass wir halt da keine Sanierungsfälle haben wollen.
Wie geht ihr dann am Ende beim Sizing ran, also bei der Gewichtung der Aktien? Mhm. Wie macht ihr das fest? Habt ihr da auch bestimmte
Vorgehen? Also wir haben da auch ein grundsätzliches Vorgehen, genau, und dann der Einzelfall ist dann halt immer zu überprüfen, aber vom Grundsatz her ist ja die Systematik, die ich beschrieben habe, auch inklusive eines Benotungssystems, also das ist in diesem Fall ein konkretes Negativscoring, also das heißt, 0 ist die beste Note, das heißt, kein einziger Parameter wird gerissen und das initiiert dann halt, gerade wenn man die verschiedenen Positionen gegenüber abgrenzt, dann halt tendenziell auch eine höhere Gewichtung. Jetzt ist das natürlich sehr technisch und da muss man immer den Einzelfall gucken, weil es gibt auch durchaus Gewichtungen beispielsweise, die verschieben sich, weil Unternehmen sehr gut laufen und Aktien sehr stark steigen. Nehmen wir jetzt mal an, man hat jetzt irgendwie vorher sich gesagt, wir finden 2% Gewicht eigentlich ganz angemessen und dann entwickelt sich das Unternehmen sehr dynamisch, die Aktie auch, verdoppelt sich in einem sonst neutralen Markt und man hat jetzt ceteris paribus jetzt mal ganz vereinfacht gesagt 4% Gewichtung im Fonds. Das wäre jetzt für uns nicht ein automatischer Anlass, das wieder zurückzufahren. Also was wir nicht machen, ist irgendwie rebalancen. Was wir auch nicht machen, ist eine Gleichgewicht. Es gibt ja durchaus Voransätze, wo irgendwie 50 Positionen, alle sind gleich groß und am Ende eines jeden Monats rebalanzt man das aus. Also das machen wir nicht. Es ist schon ein bewusstes und stetiges Steuern, wo wir das dann halt immer im Einzelfall so überprüfen. Aber vom Grundsatz gilt schon, je mehr Parameter unser Unternehmen überzeugt, umso höher ist auch die Gewichtung. Das ist jetzt der Regelfall. Ich habe jetzt eben ja schon ein bisschen mit einer Ausnahme angefangen. Das ist so der grundsätzliche Ansatz. Hier vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Es muss natürlich auch immer ein investierbarer Anteil bleiben. Also da sind wir auch wieder beim Thema Small und Mid-Caps. Da gibt es natürlich auch so ein paar Grenzen, wo man sagen kann, okay, es ist vielleicht dann auch angemessen bei der Größe dann auch bei 1% des Fondsvolumens zu bleiben, weil, sag mal, der frei handelbare Anteil von Aktien ist da halt nicht 5 Milliarden, sondern irgendwie nur 150 Millionen oder sowas in der Art. Begrenzt man sich da auch nochmal, dass man da noch immer einen liquiden Anteil im Portfolio hat, das ist uns auch wichtig. Aber vom Grundsatz her ist es ganz klar abgeleitet aus den Bewertungen, die wir für die einzelnen Aktien und Unternehmen machen.
Aber wenn ihr dann, also ich habe jetzt gerade passenderweise den letzten Bericht, der zum Fonds veröffentlicht wurde, auf, ich glaube, das ist der Halbjahresbericht aus dem letzten Jahr, da ist zum Beispiel eine Position drin mit 0,1%. Das hat dann ja nicht mehr wirklich viel Auswirkungen auf die Performance. Ist das Resultat, weil dann ein geringer Börsenumsatz nur stattfindet? Das ist in dem Fall die Nordwesthandel AG. Oder ist das, macht das Sinn, so eine kleine Position zu haben? Wie ist da deine Einsicht so?
Also die letzte Frage, nein, macht keinen Sinn. Und die Antwort, wie kommt sowas zustande? Typischerweise im Auf- oder Abbau einer Position. Also weil wenn wir, sag mal, jetzt uns freitags zusammensetzen und sagen, Position XY gehört eigentlich in den Fonds, dann ist sie nicht am Dienstag oder am Mittwoch die Woche drauf mit der Zielgröße drin. Wir haben grundsätzlich immer den Ansatz, dass wir sowas eher etwas langsamer und sachte machen, um mal eine Größenordnung zu nennen. Ich würde mal sagen, intuitiv im Schnitt 3 Monate Aufbau für eine Position und 3 Monate Abbau ist so eine realistische Größe, die zustande kommt. Dadurch gibt es auch immer mal Situationen, dass man auch vergleichsweise kleine Positionen auch im Portfolio aufweisen kann. In einem ganz konkreten Beispiel, ich glaube, das kann man auch so aussagen, war es ein Abbau. Also die Position ist auch mittlerweile nicht mehr im Portfolio enthalten. Aber da kam natürlich aber auch noch hinzu, dass das auch kein Unternehmen war von der Liquidität. Deswegen zweite Ergänzung hier auch, wo es Sinn gemacht hätte, da auf 3 oder 4% zu gehen. Aber ich sage mal, um eine Größenordnung mal zu nennen, im Normalfall sind Positionen unter 0,5% wenig sachdienlich. Bei dem fokussierteren Fonds, da würde ich den Ansatz eher so ansetzen, dass wir fast alle Positionen deutlich über 1% haben und auch, wie gesagt, mehrere eher schon deutlich über 5%.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Positionen selber gucken, habt ihr ja wirklich auch schon einen ganz guten Mix, hast ja auch schon gesagt, All Cap, keine bestimmten Industrien etc. Was hältst du da gerade für spannend, um vielleicht auch noch ein bisschen so Praxiseinblick zu kommen, was für Investments sind gerade so attraktiv bei euch aufgepoppt?
Ja, also ich wollte vielleicht der Fairness auch nochmal eins wiederholen, was ich eben gesagt habe, damit das nicht verloren geht. Unser Ansatz ist halt, wie gesagt, bottom-up. Und wir schauen die einzelnen Unternehmen an und entscheiden über die einzelnen Unternehmen. Und die Komposition, die du dann beispielsweise in diesem Halbjahresbericht gerade vor dir siehst, die ist das Resultat aus einer Vielzahl von Entscheidungen auf der Einzelwertebene. Warum wiederhole ich das jetzt so, sag mal, ein bisschen Sendung mit der Maus mäßig? Weil das jetzt tatsächlich die genaue Abgrenzung von dem Top-Down-Ansatz ist. Und der Top-Down-Ansatz, den wir halt nicht machen, der wäre ja dann genauso. Naja, was ist denn gerade spannend? Oder dass wir halt sagen, jetzt mal, machen wir ganz aktuell, ja, wir haben jetzt Russland, Ukraine als Thema, wir sollten jetzt mal vielleicht manche Industrien etwas stärker gewichten und manche was weniger, weil man halt die Tagesaktualität versucht abzubilden und dann entsprechend die Unternehmen raussucht. Sprich, so wie du es auch formuliert hast, was ist denn gerade spannend? Da kommt man oft von diesem Ansatz hin dahin. Und wie gesagt, so arbeiten wir nicht, das wiederhole ich lieber dreimal und lieber einmal zu viel als zu wenig, weil ich glaube, nur so versteht man auch, wie wir so vorgehen. Und natürlich führt aber auch unsere Auswahl, und das ist eigentlich sehr interessant, zu gewissen Clustern, zu gewissen Branchenclustern. Und jetzt kann ich ja natürlich aus der Erfahrung von 16 Jahren Fonds mit diesem Ansatz hier auch ganz gut wuchern, weil man dann auch ganz gut sieht, wie sich das verschiebt. Und das finde ich auch eine unheimlich wichtige Abgrenzung, auch beispielsweise, ohne das jetzt irgendwie negativ werten zu wollen, aber ich finde es interessant zu einem Themenfonds. Wenn man jetzt so einen Themenfonds macht mit irgendeiner Industrie, die gerade hip und die gerade on vogue ist, dann ist die Frage, wie lange hält denn sowas? Also ich kann nur aus unserer Erfahrung sagen, wir hatten immer mal verschiedene Branchen etwas stärker gewichtet und welche etwas schwächer gewichtet, aber da ist nichts für die Ewigkeit. Und deswegen finde ich das auch ganz interessant, dass man da so ein bisschen sich abwechselt. Also wir haben jetzt beispielsweise, mal um da mal auf die Frage selber zurückzukommen, wir haben seit Jahren einen relativ hohen Anteil Software-IT. Der war schon sehr, sehr hoch, also sehr hoch heißt über 30%. Ich glaube, in der Spitze waren es 36%, meine ich. Und der ist jetzt zum Jahreswechsel, also zum 30.12. war der noch bei 24% im Portfolio, also immer noch mit Abstand der größte Sektor. Wir hatten vor so ungefähr 10 Jahren beispielsweise sehr stark Industrie drin. Wir hatten Ende der Nullerjahre auch mal stärker Konsum, was man heute überhaupt nicht vorstellen kann. Teilweise auch Bekleidungsunternehmen mittlerweile eigentlich alle völlig mit riesigen Problemen oder sogar schon pleite gegangen. Und so ändern sich halt die Zeiten. Und deine Frage war ja, was ist jetzt bei uns gerade angesagt? Und das ist ja insofern ganz interessant, wenn man vielleicht erkennen kann, wo zumindest nach unserer Einschätzung gewisse gesunde Unternehmen sind, ist es immer noch Software, IT einiges. Es ist durchaus respektabel mit fast 10% erneuerbarer Energien. Es ist auch wieder stärker tatsächlich Konsum. Da sind wir auch über 10%, also sind wir auch zum Jahreswechsel über 14%, was, sag mal, nicht ganz unwesentlich ist. Und es ist dann sonst relativ breit gestreut. Also wir haben Finanzdienstleistungen 4% zu dem Zeitpunkt, Gesundheitswesen 7%, Einzelhandel 5%, Versicherungen 4%. Also es ist wirklich quer durch. Und die Frage so, was eigentlich spannend ist, also ich kann nur sagen, über die letzten Jahre war tatsächlich das, was in Deutschland technologienah ist, wirklich relativ robust vorne, mit Trend fallend in den letzten 12 Monaten wieder. Und also das spiegelte sich zumindest bei uns wieder. Und das deckt eigentlich auch ganz gut das, was man international sieht. Also über viele Jahre waren ja wirklich Großaktien extrem stark gefragt und gerade im Hightech-Bereich und US-Tech mit extremst erratischen Kursbewegungen nach oben, was sich ja dann auch schon lange jetzt vor der Ukraine-Krise nach unten gedreht hat, sagen wir, ab Sommer letzten Jahres und so grob skizziert. Und tatsächlich, obwohl es in Deutschland so krass bewertete Unternehmen selten gibt und wir ganz sicherlich nicht in die ganz hoch bewerteten Unternehmen investieren, hat sich das auch bei uns ein Stück weit gespiegelt, dass der Bereich zumindest was kleiner geworden ist. Jetzt habe ich sehr viel erzählt zu der Frage. Ich hoffe, ich habe mich nicht verfranst.
Nee, war gut. Gibt einen guten Einblick darauf und wie ihr an das Thema rangeht. Wie lange haltet ihr dann im Schnitt solche Positionen? Weil du meinst, das ist ja nicht in Stein gemeißelt sozusagen, wenn ihr da was habt. Was ist da so die Durchschnittshaltung?
Also ja, also tatsächlich gibt es auch da von bis. Und wichtig ist auch, wir haben hier auch keine Vorab-Feststellung. Also was wir zum Beispiel auch nicht machen, ist irgendwelche künstlichen Kursziele vorab berechnen, dass wir sagen, okay, wenn die Aktie, die jetzt bei 35 Euro ist, auf 48 Euro steigt, dann ist sie ausgereizt. Das halten wir für kontraproduktiv. Wir glauben es auch nicht, dass es zielführend ist, weil das, ich sag mal, vollzieht sich ja immer in einem dynamischen Umfeld, wo, sag mal, die ganzen Bewertungen am Markt sich ja auch stetig verändern. Und wir wollen ja immer nur das relativ Beste auch für den Fonds gewinnen oder das für uns relativ interessanteste. Die Frage war, wie lange? Also das ist tatsächlich so, dass wir grundsätzlich schon gerne was Langfristiges haben und wir gehen auch mit einer sehr offenen Attitüde. Wir haben auch teilweise auch große Kernpositionen bei uns, teilweise seit 10 Jahren im Fonds und auch teilweise über viele Jahre sehr stark gewichtet. Also das ist nichts Außergewöhnliches und noch das etwas, was wir sehr gerne haben. Aber wir wollen das auch nicht erzwingen. Sprich, wenn irgendwas hier uns überhaupt nicht gefällt, dann haben wir auch kein Problem, uns nach 3 Monaten auch mit einem gehörigen Verlust von etwas zu trennen. Also wir sind da vollkommen undogmatisch, würde ich mal an der Stelle sagen. Und es gibt da keine klaren Linien. Im Schnitt würde ich schon sagen, dass die Haltedauer mehrere Jahre ist. Aber da gäbe es wahrscheinlich auch verschiedenste Berechnungsweisen. Man darf sich das ja auch nicht als statisches Universum vorstellen. Wir haben stetig ja auch Mittelzu- oder Abflüsse im Vorvermögen. Dadurch hat man sehr große Verzerrungen und auch immer, wenn man anfängt, sowas zu berechnen. Die Umschlagsdauer wird ja auch relativ häufig gefragt bei dem Fonds. Die ist auch je nach Berechnungsmethode variiert sehr stark. Ich sage mal, im Kern dürfte die so bei 0,7 liegen. Aber wie gesagt, das ist auch alles etwas verzerrt, auch meistens durch die Flows, die dann noch reingerechnet werden müssen. Aber ich sage mal, im Kern streben wir ein langfristiges Investment an. Wir spekulieren auch nicht auf kurzfristige Sachen. Das kann man vielleicht auch nochmal ergänzend hinzusagen, auch wenn es nicht dezidiert gefragt ist. Aber wir führen in so Gesprächen auch immer ganz gerne auf, was wir nicht machen. Und was wir klassischerweise zum Beispiel überhaupt nicht machen, sind so kurzfristige Trading-Sachen oder so Spekulationen auf irgendwelche Events oder irgendwelche sagen wir, Ansätze, dass wir glauben, mit einer Veränderung des Geschäftsmodells wird sich jetzt alles zum Guten einstellen. Wir gehen noch nicht auf Turnaround-Spekulationen. Also wenn man vielleicht das auch mal, wenn es jetzt gar nicht so gezielt gefragt worden ist, aber das ist vielleicht eine deutliche Abgrenzung bei uns. Wir wollen eigentlich ich sag mal, ganz vereinfacht gesagt, wollen wir bei den Unternehmen, wo wir investiert sind, dass es so bleibt, wie es ist. Also sprich, das Wetter ist schön heute und wir glauben, es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass morgen auch die Sonne scheint. Andere Ansätze, die gehen ja genauso als Contrarian rein, die sagen, ich muss dann kaufen, wenn es besonders billig ist, ich muss dann rein, wenn keiner kaufen will, wenn alles stark gefallen ist. Kann man alles machen, hat auch alles irgendwie seine Berechtigung. Wir machen das ganz klar nicht. Also wir sind Investoren in Unternehmen, wo es schon läuft. Und wir wissen auch, dass in, sag mal, gelungenen Turnaround-Situationen wir dann am Anfang einiges an Performance auf der Straße lassen. Der Punkt ist, wir wissen ja vorher auch nicht, ob es gelingt oder nicht. Und man verlässt dann auch auf der Straße sehr viel an Verlusten, von, wo die Turnarounds nicht gelingen, unserer Erfahrung nach. Und deswegen sind wir auch sehr froh mit diesem erprobten System. Und kurzfristige Sachen, Daytrading, irgendwie Spekulationen auf Kurs-Events, das machen wir komplett gar nicht.
Okay, ja, sehr cool. Dann wird mich natürlich interessieren, wie denn dein Portfolio selbst aufgestellt ist. Ich schätze mal, du bist auf jeden Fall in deine Fonds quasi investiert. Ist das quasi dein einziges Börseninvestment oder bist du noch woanders aktiv? Und wie sieht so insgesamt dein Portfolio aus, so grob Pi mal Daumen?
Ja, im Wesentlichen ist es das. Also Einzelaktien ist logischerweise auch nicht möglich, zumindest im deutschen Bereich, da sind wir komplett geblacklistet, dass wir da nicht auch noch parallel irgendwie anfangen können zu handeln. Das sollte selbstverständlich sein. Und so gesehen investiere ich auch nur in Fonds und Zertifikate und das ist ganz, ganz überwiegend, sind das unsere Produkte innerhalb des liquiden Vermögens. Ich habe, wie andere Leute auch, natürlich noch ein privates Exposure in der selbstbewohnten Immobilie, was, ich sag mal, auch in meiner Vermögensallokation eine Rolle spielt. Aber im Wesentlichen sind es innerhalb der Kapitalmarktprodukte tatsächlich unsere eigenen. Also ich glaube mal, das ist schon herausragend. Ja. Und ich glaube, das darf ich hier verraten, weil mein Partner sieht es nicht anders aus.
Ja, ich meine, das ist ja auch immer gerade für Investoren schön zu sehen, wenn dann das Management auch engagiert ist. Das ist, denke ich, auch ein ganz essentieller Fakt für Fonds. Also da ich würde mein Geld nicht in einen Fonds investieren wollen, wo nicht mal die Manager ihr Geld reinpacken. Das ist schon mal ein komisches Zeichen dann.
Ja, es ist ich würde sagen, es ist mittlerweile wirklich Standard und es ist auch tatsächlich, wird auch wesentlich breiter auch thematisiert. Ich kenne das ja auch von anderen Fonds, dass das auch immer ganz gerne in den Präsentationen auch gesagt wird. Ich halte es auch irgendwie für eine Selbstverständlichkeit ein gutes Stück weit und aber wir haben das auch nicht aus dem Gefühl des Zwangs heraus, aber wir denken einfach, das macht Sinn und sind ja auch absolut Buy and Hold ausgerichtet, weil also auch da gibt es jetzt irgendwie kein Trading oder sowas, wäre ja noch schöner. Also das ist wirklich alles komplett langfristig und es spielt dann aber tatsächlich in den täglichen Überlegungen auch keine so große Rolle. Die täglichen Überlegungen ist dann der Versuch, die Produkte zu optimieren.
Ja, dann würde mich mal interessieren, was du vielleicht als deinen größten Fehler beim Investieren bezeichnen würdest.
Also ich sag mal so, Fehler macht man stetig und immer und sie sind ja auch nicht schlimm, weil Fehler auch dazu führen, dass man ja auch was verbessern kann. Also insofern würde ich sagen, tue ich mich überhaupt schwer, das als Fehler einzusortieren, weil ich sag mal, Fehleinschätzungen, so nach dem Motto, ich glaube, dass das und das ist es jetzt, hat man diesen Rückschau-Bias, dass man nachher dann sagt, ich hätte das eigentlich wissen müssen, ich hätte das eigentlich kennen müssen. Das ist eigentlich ein psychologisches Problem. Also im Sinne von Fehleinschätzung, dass man nicht die optimale Entscheidung getroffen hat, eine Aktie zu spät oder falsch gekauft oder verkauft hat, das gibt's reihenweise. Und ich glaube, das sind wahrscheinlich die Themen, die du jetzt auch so magst. Wenn ich jetzt mir überlege, das kommt immer wieder vor, völlig logisch. Also wenn ich jetzt mal an einem Beispiel das ausreferieren darf, was wir dann gemeinsam nicht optimal gemacht haben, wäre so ein Beispiel, das mir auch gut einfällt. Im vorletzten Jahr haben wir auch damit einigen Verlust uns auch wieder vom Bayer getrennt, die wir dann in der Corona-Zeit unter dem Annahme, dass dieses Geschäftsmodell auch vergleichsweise stabil auch durch die Corona-Zeit kommt, aufgebaut haben und unterschätzt haben, wie stark dann zu der Zeit dann doch noch diese ganzen richterlichen Klagethemen waren. Und das ging auch nur ein halbes Jahr, das Exposure. Und das war auch eine Trennung mit einem Verlust in einer nicht kleinen Position. Das wäre mal ein typisches Beispiel für eine Fehleinschätzung oder für eine Fehlinvestition, wo man auch schlechter als der Markt einen absoluten Verlust realisiert hat. Aber in der Summe der ganzen Entscheidungen, die man trifft in so einem Portfolio, kommt sowas immer mal wieder vor. Also deswegen habe ich da auch gar keine negative Attitüde. Man muss halt einfach man spielt ja nichts zu null, um es mal aus der Fußballersprache zu sagen, sondern, also man darf nicht den Ansatz haben, ich darf keine Fehleinschätzung machen, ich darf keinen Fehler machen, sondern der Ansatz muss immer sein, ich muss mehr richtig als falsch machen. Und alles andere wäre auch sehr hemmend und würde auch dazu führen, dass man auch kein Risiko eingeht. Wenn man jetzt nicht traut, sich gewisse Entscheidungen zu machen oder in Risiken zu gehen, dann kann man eigentlich, und das ist ja auch ganz gut finanzanalytisch unterlegt, ja auch keine Rendite machen. Denn es gibt ja auch nur Renditen auf reelle Risiken, die man eingeht. Und daher, so siehst du, ich laviere extrem so um die Frage herum, weil ich das irgendwie auch gar nicht so einsortiere bei mir. Aber wie gesagt, eine Fehlentscheidung populär habe ich mal vielleicht mit Bayer nennen können.
Ja, ich bin da sehr contrarian, weil ich habe die immer noch. Das ist halt auch ein sehr langfristiges Play, diese ganzen Klagen, das zieht sich natürlich schon seit Jahren. Und ich bin mal gespannt, wie lange sich das.
Also bei uns ist es ja endgültig, weil der Verlust, also der Verlust, den ich jetzt skizziert habe, der ist ja realisiert. Also von daher ist egal, was da passiert. Aber damit wollte ich ja auch nicht sagen, dass es, also ich will sowieso hier kein Einzelunternehmen in irgendeiner Form werten. Ich habe jetzt nur aus einer abgeschlossenen Disposition aus der Vergangenheit schon länger her kurz erzählt, das war im Nachhinein logischerweise etwas mit einer negativen Kontribution. Das war's. Also ich habe damit jetzt überhaupt nicht werten wollen, wie jetzt Stand heute.
Ich wollte es auch einfach nur sagen, weil gerade bei Bayer finde ich, ist ein extrem interessantes Ding, was halt in verschiedene Richtungen laufen kann und bleib spannend dabei. Um das Ganze umzudrehen, was würdest du vielleicht als deinen größten Investmenterfolg bezeichnen?
Ja, also machen wir es auch mal vielleicht sowieso, weil ich auch gar nicht so viel über einzelne Unternehmen reden will, in diesem Fall auch gar nicht an der Aktie fest, weil ich tatsächlich glaube und hoffe, das ist noch nicht abgeschlossen, das Investment, aber ich arbeite ja jeden Tag dran, mein Partner genauso, dass meine Investition in die PFP Advisory im Nachhinein das Sinnvollste war. Das ist zwar sehr eng an den Erfolg unserer Produkte gehangen, aber das ist natürlich etwas, wo ich quasi täglich drauf arbeite, dass wenn unsere Produkte gut laufen, dann auch meine Firma Beteiligung da Sinn macht. Vielleicht sei mir da diese vielleicht etwas ausweichende Antwort erlaubt.
Ach, das ist auf jeden Fall erlaubt. Also da ich bekomme auf diese Fragen die unterschiedlichsten Antworten. Das finde ich halt auch immer da spannend daran, wie da so die Sicht der Leute darauf ist.
Ja, ganz kurz ergänzt. Also das ist uns für uns beide auch sehr wichtig, dass wir auch selber Unternehmer sind. Das halten wir auch für einen ganz maßgeblichen Treiber auch. Der hilft auch im Verständnis deutlich mehr. Also ich glaube sehr, dass man, wenn man selber kennt, einfach die ganzen Prozesse, auch in einem kleinen Unternehmen sind die ja auch letztendlich nicht anders, hilft es einem sehr betriebswirtschaftlich zu denken. Und für uns ist das schon ein wichtiger Baustein bei uns, die Struktur, wie wir so haben. Aber das sei jetzt dann auch an der Geschichte.
Ja, das ist sehr gut. Ja, dann knüpfen wir da doch vielleicht auch mal an und dem Unternehmerdasein und der Verbindung mit allem sozusagen und spielen ein kleines Rollenspiel durch. Und zwar wachst du morgen im Körper eines anderen auf. Derjenige hat einen Angestelltenjob mit circa 1.500 Euro Nettoverdienst und 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto. Du hast kein Netzwerk oder sonstige Kontakte mehr und musst sozusagen als neuer Mensch mit deinem aber von heutigen stammenden Wissen nochmal von vorne beginnen. Wie würdest du es angehen?
Ja, ich kann natürlich jetzt auch die Antwort, wo es ja regelmäßig kriegen, ja keine Anlageberatung in der Form machen. Das ist, ich sag mal, auch rechtlich was, aber ich kann mal gerne, das denke ich mir, das ist compliant, auch ein paar grundsätzliche Regeln mitgeben, was übrigens völlig unabhängig davon, ob er 10.000 Euro, um bei deinem Beispiel zu bleiben, oder 100.000 oder 1 Million hat, eigentlich immer gelten. Im Prinzip muss man schon alle seine Investments im Leben irgendwo streuen. Also das ist schon, denke ich mir, eine wichtige Sache, weil nichts kann so gut sein, dass man nur komplett draufsetzen muss. Das heißt also, man sollte zum Beispiel auch irgendwie, wenn man eine Immobilie beispielsweise abbezahlt, auch ein Auge haben, dass man vielleicht noch parallel irgendwo am Kapitalmarkt was hat, auch wenn das schwer immer nebenbei zu verwirklichen ist. Man sollte grundsätzlich, und dabei ist es eigentlich völlig egal, ob ich jetzt selber meine, ich müsste direkt in Aktien investieren, weil ich mir das zutraue, oder ob ich in Finanzprodukte investiere, aber man sollte immer verstehen, was man macht. Und das hängt natürlich auch logischerweise sehr stark von den Vorkenntnissen ab oder davon, wie viel Zeit derjenige damit hat, sich zu beschäftigen. Aber ich glaube, jeder kann da Lerneffekte erzielen. Und sei es, ob er jetzt deinen Podcast hier hört, ob er Finanzseiten regelmäßig recherchiert oder Finanzpresse, es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Und jede Investition in Wissen ist eine gute Investition. Und damit kann ich ja mein Spektrum auch erweitern, dass ich auch einfach mehr Sachen dann verstehe und nachvollziehen kann. Das erachte ich aber schon als wichtig. Und als dritte Faustregel da vielleicht auch nochmal an jeden mitgegeben, man muss schon langfristig denken. Also wenn man irgendwie versucht, in kurzfristigen Aktionen irgendwie schnell irgendwie in den nächsten Monaten sehr hohe Renditen zu bekommen, das sind fast immer Sachen, auf die man dann gelenkt wird und die aufmerksam sind, die alles andere als nachhaltig sind. Und ich habe hier eben mal die Korrelation von Rendite und Risiko angesprochen. Und die ist natürlich, die ist gegeben. Und da würde man es wahrscheinlich mit dem Risiko übertreiben, wenn man eine zu hohe Renditeanforderung und zu kurzfristig das Ganze sieht und geht dann ein Risiken ein, dass diese 10.000 dann auch sehr schnell zu Null werden können. Deswegen nicht gierig sein. Also das ist alles ganz trivial für diejenigen, die sich damit auskennen, aber du hast es ja bewusst gefragt aus Sicht desjenigen, der sich mit dem Thema noch nicht so stark beschäftigt. Und dann ganz klar streuen, langfristig denken und in Finanzbildung investieren, indem man sich dafür interessiert oder was liest oder mit Leuten austauscht, sei es professioneller Art oder im privaten Umfeld, die mehr davon verstehen. Ich glaube, das sind ganz wesentliche Bausteine.
Ja, gerade der Bildungspunkt, der knüpft auch gleich an die nächste Frage an. Und zwar, hast du ein Buch, was du vielleicht empfehlen würdest, was dich selber vorangebracht hast oder was dich selber hat Erleuchtung finden lassen sozusagen?
Nein, kein einzelnes. Also ich habe auch immer wieder viel verschiedene gelesen. Also es gibt viele Ansätze. Ich habe auch selber vor 10 Jahren auch mal 2 Bücher geschrieben, aber das ist auch schon, das jüngste ist schon 13 Jahre her. Ich glaube, auch hier gilt wirklich die großen Klassiker, wenn man sich irgendwie an Warren Buffett oder Graham oder den langfristigen Investoren, die auch wirklich über Jahrzehnte gezeigt haben, dass sie was machen können. Also Buffett hat selber keine Bücher geschrieben, aber es gibt etliche Bücher über ihn. Ich habe auch früher, vor 30 Jahren auch gerne, obwohl es eigentlich weniger Anlagestrategien waren, sondern mehr Börsengeplauder, die gerne die Bücher von Costolani gelesen. Also meiner Ansicht nach ist es so, dass man sehr viel Verschiedenes rückaufnehmen soll, sich einfach dafür interessieren kann. Man kann da eigentlich nicht viel falsch machen, wenn man da mehrere Bücher liest oder Zeitschriften. Und man sollte auch immer auch mitnehmen, ein Stück weit Demut, dass man auch selber versteht, wie komplex der Weg zum Erfolg ist. Also da ist vielleicht auch von Nassim Taleb Narren des Zufalls auch ein sehr guter Klassiker, was ich auch sehr lesenswert finde, schlicht weil es immer wieder da reinbringt, was ist der Faktor Zufall, was ist der Faktor Glück und was ist wirklich der Faktor des Könnens und das in die richtigen Proportionen reinbringt. Das ist gerade, sag mal, Generation hier, die stark Finanz-Apps gearbeitet haben und sag mal, während der Corona-Phase auch sehr viel in sehr gehypte Sachen hinein investiert hat oder getradet hat, immer wieder gut ins Gedächtnis zu rufen. Es sind nicht immer Bullenmärkte, aber das haben dann die meisten auch in den letzten 8 Monaten auch wieder gemerkt.
Ja, sehr cool. Das Buch verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes und auch da auf unserer Webseite findet man auch einen Link zu unserer Bücherbibliothek, wo alle Buchempfehlungen von allen Gästen hier aufgeführt werden. Also wenn ihr mal wieder was zum Lesen sucht, werdet ihr da auf jeden Fall eine ganze Menge an spannenden Titeln finden. Und genau, und damit sind wir auch schon eigentlich jetzt am Ende angekommen. Vielen Dank, dass du dabei warst und für die spannenden Themen, die du hier uns erzählt und näher gebracht hast. Und ja, hat mich mega gefreut und vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung an der Stelle und auch vielen Dank allen Zuhörern, die bis zum Ende ausgehalten haben. Und ja, weiter gut schaffen und viel Erfolg mit deinem Podcast auch weiterhin. Dankeschön.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.